Ja, hallo und herzlich willkommen zur April-Ausgabe von Deutschland Lokal. Unser erster Beitrag führt uns nach Duisburg. Dort baut man einen Hochofen nach. Wo? Im Legoland. Ne? Und das ist nicht nur was für Kinder.
Vorsichtig trägt Michael Mailänder sein neuestes Werk durch den Landschaftspark Duisburg-Nord. Nur ein falscher Schritt und mehrere Monate Arbeit liegen in 1000 Teilen. Doch jetzt steht das Modell sicher vor dem Hochofen. Neben der Originalvorlage wirkt der Lego-Hochofen vielleicht klein. Aber eigentlich handelt es sich um ein ganz großes Projekt.
Das Legoland Discovery Center hatte uns vor circa 11 Monaten, vor einem guten Jahr, angefragt, ob wir halt uns vorstellen könnten, hier ein paar Modelle zu bauen für die Ausstellung. Da kommt alle paar Jahre mal was Neues drin vor. Und da haben wir gesagt, ja, könnten wir uns vorstellen. Und ja, jetzt 11 Monate später sind wir hier vor dem Hochofen. Ich bin stolz, etwas zu machen, was vielleicht die Leute, die vielleicht auch mal gearbeitet haben hier oder aus der Region kommen, sagen, damit kann ich mich auch ein bisschen identifizieren, das kenne ich irgendwo her. Und auf jeden Fall, das ist ja dann sowas wie, ja, ich würde mal sagen, nicht wie das eigene Kind, aber es ist natürlich was, man selber gemacht hat. Ne?
Es handelt sich um einen originalgetreuen Lego-Nachbau des Hochofen 2 aus dem Landschaftspark. Dieser wird in Zukunft dauerhaft im Miniland des Legoland Discovery Center in Oberhausen ausgestellt. Das Miniland präsentiert bekannte Wahrzeichen aus dem Ruhrgebiet, wie das Gasometer Oberhausen oder den Kölner Dom. Mit dem Landschaftspark wird die Ausstellung um ein weiteres regionales Highlight erweitert. So lernen Kinder spielerisch wichtige Sehenswürdigkeiten aus der Umgebung kennen.
Das Miniland im Legoland ist quasi eine kleine Miniaturwelt aus Lego, in der sehr viele historische Werke aus dem Ruhrgebiet zu sehen sind, alles eben aus Lego gebaut. Wir denken natürlich immer darüber nach, dass das irgendwie lokale Wahrzeichen aus der Umgebung sind, und da war der Landschaftspark einfach sehr, sehr naheliegend. Genau, und dann haben wir eigentlich schon fast so eine kleine Abstimmung im Center gemacht und alle waren für den Landschaftspark, und dann haben wir das umgesetzt. Wir wollen den Kindern vor allen Dingen auch zeigen, welche Wahrzeichen, welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Umgebung. Und das natürlich interessant gestalten mit den kleinen Minifiguren da drin, sodass die dann auch Spaß daran haben und auch vielleicht auch ein bisschen Spaß an der Industriekultur hier aus dem Ruhrgebiet haben.
Der Landschaftspark ist seit Jahrzehnten ein Anziehungspunkt für Tourismus in Duisburg. Deshalb wurde bei dem Modell auf jedes kleinste Detail geachtet. Auch der Hochseilparcours wurde originalgetreu nachgebaut. Mit einer Planungszeit von mehreren Wochen und circa 70 Stunden Bauzeit hat Michael Mailänder dafür gesorgt, dass an jedes Element des Bauwerks gedacht wird. Mit dem Modell möchte er Menschen dazu inspirieren, ihre eigenen Ideen umzusetzen.
In erster Linie finde ich es ganz gut, wenn Leute sich, wie gesagt, damit identifizieren können. Also wenn sie vielleicht mal gearbeitet haben oder aus der Region kommen. Also wenn sie sagen, ich kenne diesen Hochofen, ich war schon mal da. Und natürlich auch so ein bisschen vielleicht für Leute, die selber irgendwie was bauen wollen, dass das Lego jetzt nicht nur aus Lego-Sets besteht, sondern dass man auch wirklich mit einer Idee und mit Steinen selber etwas bauen kann. Das muss vielleicht jetzt nicht so was Komplexes sein wie ein Hochofen, klar. Und jeder baut auch vielleicht ein bisschen anders. Aber dass man so ein bisschen, ja, die Fantasie anregt und seine eigenen Dinge irgendwo bauen kann.
Der Nachbau des Landschaftsparks besteht aus insgesamt 4 Modellen. Beendet wird das Projekt mit der Gebläsehalle. Diese ist gerade noch in Planung und wird in ein paar Monaten eingesetzt. Damit wird ein wichtiges Wahrzeichen für Duisburg fertiggestellt. Und für Michael Mailänder geht ein ganz besonderes Herzensprojekt zu Ende.
So, jetzt folgt mir mal zum Bodensee nach Friedrichshafen. Dort waren wir im vergangenen Jahr und haben uns angeschaut, die Aero 2025. Einen Ausblick gibt es auf 2026, und zwar vom 22. bis 25. April findet sie in Friedrichshafen statt in diesem Jahr. Und dass da eine Menge los ist, das haben wir euch ja schon des Öfteren gezeigt.
Selten so einen stolzen Geschäftsführer vom Deutschen Hubschrauberverband gesehen. Herzlich willkommen und Gratulation, tolle Halle.
Ja, vielen Dank. Ist wie immer Teamwork, aber wir sind wirklich, wirklich froh über die Menge an Hubschraubern und über die große Zahl an Ausstellern, die wir hier haben. Ich denke, die Halle kann sich wirklich sehen lassen.
Hallo Herr Dr. Liemann, schön, dass ich Sie erreiche. Wir gucken gerade die Aufnahmen vom vergangenen Jahr und sind ganz begeistert und wollten uns eigentlich fragen, kann man denn das noch steigern? Was Sie da im letzten Jahr alles ausgestellt haben, war ja Wahnsinn.
Ja, schön, dass Sie begeistert sind. Ich erinnere mich auch noch zurück, Sie hatten ja auch den Hubschrauber-Rundflug mit uns. Das ist dann immer noch mal was anderes, ne? Wenn man die Faszination Fliegen im Hubschrauber so live miterleben kann. Aber manchmal können auch Steigerungen am Boden stattfinden, denn die Hubschrauber müssen auch am Boden bewegt werden, in ihre Hallen, in ihre Hangare gebracht werden. Also das ist fantastisch und freut mich eben, dass so eine, in Anführungszeichen, kleine Firma sich dann nach oben entwickelt und wirklich auf der Aero eine Weltpremiere zeigen kann.
Na dann, erstmal frohe Ostern und danke. Bis gleich.
Wünsche ich Ihnen doch auch und dann sehen wir uns doch schon in Kürze in der Halle bisschen.
Piloten schauen sich das hier an, aber nicht nur Piloten, Sie stehen auf der Bühne und ja, was vermitteln Sie denn dort auf der Bühne?
Wir vermitteln alle möglichen Themen, sei es wie die gemeinsame Nutzung vom Luftraum ist in Zukunft mit Drohnen. Wir erzählen aber auch über Haftung und Versicherung. Wir erzählen über, bin ich fit für die Flugsaison. Also alles, was den Privatpiloten oder den Kommerziellen interessiert. Aber wir sprechen auch ganz viel über Karrieremöglichkeiten. Da hatten wir jetzt gerade eben unsere Präsentation von allen Unternehmen, die händeringend Piloten brauchen, aber auch Ingenieure und Mechaniker.
Aussteller können ihre Produkte hierher einfliegen und dann können wir das über den Taxiway direkt aufs Messegelände holen. Und in den kommenden Tagen ist es natürlich auch so, dass die Fachbesucher einen hohen Anteil an Pilotenscheinen mitbringen und die kommen standesgemäß mit Flugzeugen hierher und auch an die kleineren umliegenden Flughäfen.
Und gleichzeitig machen wir so ein bisschen lebende Werkstatt. Das hatten wir der Messe versprochen, dass wir auch mal zeigen, wie einfach es ist, ein Flugzeug zusammenzubauen.
Ja, wie einfach es ist.
Wie einfach. Und wir wollen eigentlich jetzt im Laufe der Messe in dieser Woche die Leitwerke fertig haben, hast du gesagt?
Zumindest das Höhenleitwerk.
Dann können wir fast zurückfliegen hiermit, oder?
Nein, nicht ganz, aber.
Jetzt mache ich Ihnen doch noch ein bisschen schlechte Laune. Was
geht
ist denn
nicht
los? Brauchen wir in Zukunft noch Piloten oder wird alles automatisch fliegen?
Also da machen Sie mir gar keine schlechte Laune, sondern im Gegenteil, wobei man natürlich da ernsthaft drüber sprechen muss. Also die beiden, die ein bisschen mitschwingen in ihrer Frage, Lilium und Volocopter, die ja das autonome Fliegen, die Lufttaxis bringen wollen, deutsche Unternehmen, hat es ja beide gerade erwischt. Volocopter wird jetzt wahrscheinlich oder ist von einem chinesischen Unternehmen gekauft worden. Da geht es voran. Mit Lilium sieht es sehr kritisch aus. Das zeigt einfach, dass das nicht so einfach geht, das unbemannte Fliegen. Und dass wir sehr wohl Piloten brauchen, die überall gerne in unseren Flugschulen, die hier sich in der Halle befinden, ausgebildet werden. Und wir haben einen enormen Bedarf an Piloten, an Technikern, Ingenieuren. Der Hubschraubermarkt boomt.
Kommst du her?
Südtirol.
Oh, du hast eine relativ lange Anreise.
Ja, eine Stunde mit dem Flugzeug.
Bist selber hergeflogen?
Ja.
Also auch ein Verrückter.
Ja, wenn du es so nennen willst, ja.
Warum bist du denn hier? Möchtest du auch fliegen?
Ja.
Womit denn am liebsten?
Hubschraubern.
Leipzig liegt ja nicht direkt an einem großen Fluss, aber Fluss, Kanäle und das Neuseenland, alles Gewässer, die dort eine Rolle spielen. Jetzt beschäftigt man sich mit der Historie im Stadtgeschichtlichen Museum. Gibt es eine neue Ausstellung und da schaut man auch mal unter die Wasseroberfläche.
Ohne einen Fluss kann man keine Stadt gründen.
Doch Leipzig liegt im Gegensatz zu anderen Städten nicht an einem großen Fluss. Wie konnte diese Stadt also entstehen?
Und es ist sehr spannend, dass Leipzig zwar nicht an einem großen Fluss liegt, aber eben an der Kreuzung mehrerer Wasserläufe.
Doch wie hat dieses Netz aus Flüssen und Gräben die Entwicklung Leipzigs geprägt und welche Rolle spielen die Flüsse heute noch? Bootfahren auf dem Karl-Heine-Kanal, Spaziergänge im Leipziger Auwald und im Süden der Stadt das Leipziger Neuseenland. Leipzig wirkt heute wie eine Stadt im Wasser. Mit über 490 Brücken über die Weiße Elster, die Parthe und die Pleiße wird die Stadt oft als Klein-Venedig bezeichnet. Doch das war nicht immer so. Anders als viele Handelsstädte entstand Leipzig nicht an einem großen Strom, sondern an mehreren kleineren Wasserläufen mit vielen Mühlgräben und Kanälen.
Was eben sehr spannend ist, wie schon vor Jahrhunderten versucht wurde, sozusagen Wasser in alle Haushalte zu bringen, etwa über Röhrwasserleitungen. Es gab auch Wasserkünste in Leipzig, wo Wasser gehoben wurde. Und wir sehen eben, wie vielfältig dieses Thema ist und wie stark die Menschen eben auch früher mit Themen wie Hochwasser, Dürre, sozusagen irgendwie Probleme der Wasserqualität gelebt haben und wie sie versucht haben, Lösungen für Probleme zu finden, die uns heute auch noch ein Stückchen umtreiben.
Dr. Anselm Hartinger ist Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzigs und beschäftigt sich seit Jahren mit der Entwicklung der Stadt und mit seinen Flüssen, die vor 100 Jahren für das Leben der Menschen eine bedeutende Rolle spielten.
Ja, Flüsse waren immer Wirtschaftsfaktoren. Zum Beispiel eben die Mühlen mussten angetrieben werden. Wasserkraft war das Mittel der Wahl. Und ohne funktionierende Mühlen gibt es kein Brot. Und es gibt sofort riesige Probleme in der Ernährung der Bevölkerung. Ganz wichtig auch das Thema Fischerei. Nicht umsonst ist im Leipziger Allerlei sozusagen der Flusskrebs drin, weil natürlich die Fischerinnungen und viele andere dafür gesorgt haben, dass der Fisch sozusagen auch herauskam. Es gibt spannende Berichte, dass bei Hochwassern irgendwie dann auch ganz viele Fische bis auf die Bäume gelandet waren. Also diese Gräben, diese Wasserökonomie hat eine große Bedeutung für die Leipziger Geschichte gehabt.
Wie sehr dieses Wasser die Entwicklung der Stadt geprägt hat, zeigt jetzt eine neue Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzigs. Dr. Julia Schmidt-Funke ist Historikerin an der Universität Leipzig und leitet das Forschungsprojekt hinter der Ausstellung. Gemeinsam mit Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen untersucht sie die Leipziger Gewässergeschichte.
Wir zeigen, wie die Stadtentwicklung und die Gewässer stark miteinander verflochten waren, wie die Menschen in der Stadt Leipzig die Gewässer genutzt haben, die Aue genutzt haben und auch welche Probleme und Gefahren sich daraus ergaben.
In vier Themenbereichen zeigt die Ausstellung, wie sich Leipzigs Gewässer über die Jahrhunderte verändert haben, von historischen Karten des alten Wassernetzes bis zum heutigen Leipzig. Während heute vor allem Hochwasser- oder Trockenperioden diskutiert werden, standen die Menschen früher oft vor noch größeren Herausforderungen.
Wasser ist immer notwendig, aber auch gefährdend. Wir konnten zum einen lernen, dass eben Dürre auch ein großes Problem ist, dass das nicht nur uns Heutige interessiert, sondern dass das auch in der Geschichte oft vorgekommen ist, besonders im Sommer, dass aber auch starke Winter ein Problem waren, in dem eben die Wassergräben vereist sind und man die Mühlen dann nicht mehr betreiben konnte.
Doch die Geschichte der Leipziger Gewässer ist nicht abgeschlossen. Im Gegenteil. Heute steht die Stadt wieder vor ähnlichen Fragen wie vor Jahrhunderten. Trockenperioden setzen dem Leipziger Auwald zu. Gleichzeitig nehmen Starkregenereignisse zu.
Frage, wie geht es mit dem Auwald weiter? Und wenn man da schaut, dass eben frühere Generationen auch schon darum gerungen haben, dass eine Stadt immer versucht hat, das Wasser so zu leiten, dass sozusagen genug da ist für alle, dann sieht man, was für eine große Herausforderung auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vor uns steht.
Städteplaner sprechen deshalb zunehmend von der Schwammstadt. Dabei geht es darum, Regenwasser stärker in der Stadt zu speichern, statt es schnell abzuleiten. Eine Herausforderung, die Leipzig schon lange begleitet. Und damit bleibt auch eine Frage für die Zukunft Leipzigs. Wird die Stadt auch in 20 oder 30 Jahren noch von Flüssen durchzogen sein?
Die Leipziger haben ja heute das Wasser sogar als Freizeitobjekt entdeckt, wenn ich an die großartige Verwandlung des Südraums in das Neuseenland denke. Aber die realen Fragen sind natürlich, wo kommt das Trinkwasser her? Wie kann der Auwald sozusagen feucht gehalten werden? Da braucht es weiter Lösungen und weiter dieses Ringen der Stadt um die Zukunft mit dem Wasser.
Die Geschichte zeigt, jede Generation muss neue Wege finden, mit Wasser umzugehen. Klar ist aber auch, ohne Wasser kann keine Stadt leben, auch Leipzig nicht.
Ich freue mich, euch gleich wiederzusehen nach der Werbung.
Willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Zwischen den abenteuerlichen Felsen der Sächsischen Schweiz und der malerischen Elbe liegt genau in der Mitte die Toskana Therme Bad Schandau. Hier vergessen Sie beim Baden die Zeit und finden Ihre Mitte. Toskana Therme Bad Schandau.
Wenn die Sonne über dem Meer versinkt, beginnt ein Abenteuer, das größer ist als jede Legende. Unter anderem mit Anuschka Renzi, Tim Forsmann und Marc Zabinski. Auf einer der größten Open-Air-Bühnen Deutschlands erwacht die Welt der Piraten. Mit waghalsigen Stunts, mit epischen Kämpfen und donnernden Seegefechten. Vom 19. Juni bis zum 5. September. Familie Flint. Einmal Pirat, immer Pirat.
In Sachsen-Anhalt, im Harz, da gibt es einen ganz besonderen Magnet, nämlich den Hexentanzplatz. Der hat auch im vergangenen Jahr wieder viele, viele Zuschauer angezogen. Das wird er auch in diesem Jahr. Wir nehmen ihn einfach mal als Tipp, als ganz besonderen Tipp in dieser Sendung.
Die Stadt Thale mit seinen zugehörigen Ortschaften konnte im vergangenen Jahr die Anzahl der Übernachtungen um fast 2% steigern, obwohl die Gästezahlen leicht rückläufig waren. Die vielen neu gestalteten Attraktionen wie der Hexentanzplatz und das Harzer Bergtheater sorgten dafür, dass sich die Aufenthaltszeiten der Gäste verlängerten.
Das Jahr 2025 schloss mit 516.000 Übernachtungen ab. Damit ein neues Rekordjahr, nochmal 10.000 Gäste, nein, nicht 10.000 Gäste, sondern 10.000 Übernachtungen mehr als im Jahr davor. Wir sind sehr glücklich, sehr zufrieden und ein Stück weit zeigt das auch, dass die Maßnahmen, die wir als Stadt Thale zusammen mit der Bodetal Tourismus GmbH durchgeführt haben, nämlich die Sanierung oben des Hexentanzplatz, des Bergtheaters, des gesamten Bereichs, den Neubau des Hexendorfs, dass das ein Stück weit Erfolg zeigt.
Auf einer Pressekonferenz stellten die Zahlen Thales Bürgermeister Mike Zetschak und der Geschäftsführer der Bodetal Tourismus GmbH Ronny Große vor.
Wir sind glücklich, dass sie wieder besser sind als im letzten Jahr. Wir haben nochmal die Übernachtungszahlen steigern können in der gesamten Einheitsgemeinde von Thale. Und da danke ich allen, die daran beteiligt waren. Natürlich den Beherbergungsbetrieben, aber eben auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die fest mit denen zusammenarbeiten. Also wir konnten nochmal um fast 10.000 Übernachtungen das Ganze steigern. Das hat natürlich damit zu tun, dass hier im letzten Jahr auch einiges eröffnet wurde. Ich denke da eben gerade an das Bergtheater, dass wir da viele Gäste hier in Thale neu begrüßen konnten, Übernachtungen generieren durften. Und ich hoffe, das wird sich auch in diesem Jahr nochmal widerspiegeln.
Dafür wurde wie schon in den Jahren zuvor eine beliebte touristische Einrichtung gewählt, um somit den regionalen Gastronomie- und Übernachtungsbetrieben für ihre Unterstützung und gute Zusammenarbeit zu danken. In diesem Jahr fiel die Wahl des Treffens auf eine kleine, aber feine Ferienwohnungsanlage, nicht weit vom Hexentanzplatz entfernt. Mitten im Wald, aber dennoch gut erreichbar, liegt das durch die Familie Krollmann liebevoll geführte Dambachhaus.
Also mitten im Wald gelegen alles, Naturliebhaber sind gerne hier, pure Natur, einfach Ruhe, das was alle wollen.
Naturliebhaber und Wanderfreunde kommen aufgrund der einmaligen Lage dort vollends auf ihre Kosten und können die Schönheit des Ostharzes in vollen Zügen durch Wanderungen genießen.
Die Leute lieben das hier und die sagen auch den Weg, diese paar anderthalb Kilometer durch den Wald, nehmen wir in Kauf, lassen das Auto stehen, machen alles nur zu Fuß, Hexentanzplatz, 30 Minuten nach Thale runter mit der Bahn fahren, der Bus fährt hoch bis an die Hauptstraße, hält auch an, geht man 10 Minuten, das nehmen die in Kauf gerne.
Die 11 stilvoll eingerichteten Ferienwohnungen sorgen für einen rundum gelungenen und erholsamen Aufenthalt. Egal ob Wochenendtrip oder einen längeren Urlaub. Insgesamt wurden weit über 20 Millionen Euro in das Bergtheater und den Hexentanzplatz investiert. Eine hohe Summe, die sich jetzt natürlich auch in den Besucherzahlen widerspiegeln muss. Daher wird auch in den nächsten Jahren mit weiteren Tourismusrekorden gerechnet.
Ja, es sind insgesamt rund 27 Millionen gewesen, die am Hexentanzplatz investiert worden sind. Die sind investiert worden in das Hexendorf, Spielbereiche, die dort oben sind, aber insbesondere auch in die Sanierung und Erweiterung des Harzer Bergtheaters. Und da modernste Technik, die da eingeflossen ist, die Erweiterung auf 1903 Sitzplätze und das als Gesamtpaket noch mit den Parkmöglichkeiten, die absolut notwendig gewesen sind. Das hat sich auch in den letzten Monaten und im letzten Jahr gezeigt und auch entsprechend Zu- und Abfahrt. Also alles, was damit dazugehört.
Der wirtschaftliche Erfolg bringt neue Arbeitsplätze mit sich. Die Infrastruktur verbessert sich spürbar und der Umsatz aus dem Tourismusgeschäft wirkt sich vorteilhaft auf die Gewerbesteuereinnahmen und den Gästebeitrag der Bodetal-Kommunen aus.
Ja, das war nun wirklich auch ein sehr großer Schluck aus der Finanzpulle, die wir sozusagen von Bund, EU, Land und auch aus städtischen Mitteln dort investiert haben. So ein Großprojekt, das muss ich klar sagen, wird in den nächsten 10, 20 Jahren nicht nochmal möglich sein. Deswegen war es auch wichtig, dass wir diese Mittel wirklich auch zielgerichtet da investiert haben und auch eine entsprechende Förderkulisse vom Land Sachsen-Anhalt bekommen haben. Da auch nochmal ein herzliches Dankeschön, insbesondere ans Wirtschaftsministerium. Nur mit dieser Unterstützung ging das halt. Und muss man schauen, was in den nächsten Jahren da möglich ist. Momentan sind wir jetzt dabei, mit vielen privaten Interessenten zu sprechen. Vielleicht ergibt sich jetzt in den nächsten Monaten auch wieder noch weitere Möglichkeiten, was zu investieren, dann aber entsprechend über Privatinvestoren.
Viele Unternehmen in der Harzregion profitieren natürlich auch von dem neuen Tourismusboom. Zudem möchte die Stadt Thale in den kommenden Jahren die Zusammenarbeit mit der Welterbestadt Quedlinburg weiter voranbringen und ausbauen. In der kommenden Saison 2026 wird es in der Harzregion viele neue Highlights geben. Im Harzer Bergtheater werden Künstler und Künstlerinnen wie Bonnie Tyler, Heino, Die Prinzen, Münchner Freiheit und viele andere große Stars erwartet.
Ja, es ist total erstaunlich, dass die sich da irgendwo dann auch intern dann sagen, was das Bergtheater ausmacht, was das für eine schöne Atmosphäre da ist. Natürlich mit dem Blick übers Harzvorland, aber eben auch einfach diese direkte Verbindung zum Publikum, was man dann immer wieder als Künstler dann auch zurückbekommt und das wertschätzen die Künstler und die kommen halt von sich aus wieder und sagen, Mensch, wir wollen da wieder hin und in diesem Jahr noch wieder ein Konzert machen. Also wir haben wieder Karat zu Gast und schon das dritte Jahr in Folge. Also die sind hier wirklich ja schon fast unsere Stammgäste. Wir haben die Münchner Freiheit auch wieder hier, konnte ich den Frontsänger auch selber persönlich kennenlernen und der hat gesagt, das ist ja so ein schönes Theater, da müssen wir unbedingt wieder hinkommen und wer weiß, also es wird vielleicht auch dann ein neuer Stammgast werden. Wir werden in diesem Jahr Bonnie Tyler auch begrüßen können hier. Also man merkt wirklich, dass diese Platzkapazität sich da echt gelohnt hat zu erhöhen, um eben auch solche Weltkünstler hier begrüßen zu können. Und viele, viele Künstler werden wir hier noch am Start haben. Es lohnt sich immer einen Blick auf unsere Homepage. Da stehen schon ganz, ganz, ganz viele Veranstaltungen drin.
Der neu gestaltete Hexentanzplatz wird zur Walpurgisnacht sicherlich weit über 5000 Besucher anziehen und für volle Hotelzimmer und Gaststätten sorgen.
Ja, also bei der Walpurgisnacht war es ja eh schon immer so, dass man möglichst zeitig buchen sollte. Das ist auch jetzt so, das ist erst recht jetzt so. In Thale sind wir fast schon ausgebucht, also da gibt es nur noch wenige Betten. Und dann kann man, wenn man das jetzt nicht macht, nur darauf hoffen, dass vielleicht kurzfristig nochmal jemand krank wird und die Zimmer absagt. Aber ansonsten, wer zur Walpurgisnacht möchte, sollte möglichst zeitnah buchen. Die Regel bleibt einfach so.
Aber ihr habt ja auch Kooperationen abgeschlossen, unter anderem mit der Stadt Quedlinburg. Wie sieht es da aus, wenn man zur Walpurgisnacht will? Kann man da noch Hotelzimmer bekommen?
Ja, also da nutzen wir unser Netzwerk aus, in dem Fall mit der Welterbestadt Quedlinburg. Und wenn bei uns alles ausgebucht ist, empfehlen wir dann zum Beispiel in Quedlinburg oder auch in Blankenburg Übernachtungsmöglichkeiten zu nutzen und umgekehrt zum Beispiel beim Advent in den Höfen. Wir haben auch eine gute Bahnanbindung nach Quedlinburg. Da sagen dann auch die Kollegen in Quedlinburg, ja, schaut euch doch, wenn bei uns alles ausgebucht ist, nach Zimmern in Thale um. Und da partizipiert man dann gegenseitig von den Events, die wir in den Nachbarstädten haben.
Das Harzer Erfolgsmusical Walpurga wird außerdem mit mehreren Aufführungen fortgesetzt. Das Event des Jahres wird in Quedlinburg auf dem Stiftsberg stattfinden. Nach mehrjährigen Sanierungsarbeiten öffnet dort das Stiftsbergmuseum seine Türen. Besucher werden von den vielen restaurierten historischen Räumen und neuester Digitaltechnik begeistert sein. Rund 8 Stunden kann es dauern, wenn man sich das ehemalige Stiftskloster ansehen möchte. Auch in dieses Projekt wurden mehrere Millionen Euro investiert. Und es hat sich gelohnt, denn das neu gestaltete Stiftsberg-Ensemble wird sich mit dem Schloss in Wernigerode einen Wettbewerb um das beliebteste Ausflugsziel in Sachsen-Anhalt liefern. Der Harz ist fit für die Zukunft und freut sich über jeden einzelnen Besucher.
Das wird jetzt eine Einladung zur Vernissage, und zwar in die Galerie 21 nach Güstrow.
Sebastian Unterreiner stellt derzeit in der Galerie 21 in Güstrow aus. In Trier geboren, lebt der studierte Kunst- und Biologielehrer seit nunmehr 15 Jahren in Hamburg. Sicher auch deshalb fließen künstlerisches Feingefühl und naturwissenschaftliche Neugier in seine Werke ein. Während er in Hamburg regelmäßig große Ausstellungen hat, zeigt er nun erstmals in Güstrow, was er geschaffen hat.
Das ist ja ein großer Überblick über die letzten Jahre meiner Arbeit. Das heißt, es ist stilistisch überhaupt nicht festgelegt. Es gibt von allen meinen Serien gibt es hier eine Auswahl. Und ich bin generell auf das Handwerk konzentriert. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig. Egal, welche Serie ich anfange, das Handwerk steht im Mittelpunkt. Genau.
Dr. Kerstin Klevenow begrüßt den Gast sehr herzlich und freut sich, dass er ihre Einladung angenommen hat. Der Stil des Hamburger Künstlers hat sie beeindruckt. Die Bilder sieht sie als Symbiose von klassischer, realistischer Malerei und Popart. Wie aber ist es zu diesem Malstil gekommen?
Also die ersten Arbeiten sind alle mit Fineliner entstanden und schwarz-weiß. Also zum Beispiel das Pferd ganz da hinten, wo ganz viel mit Schraffur gearbeitet wurde. Und später kam dann die Graffiti-Technik dazu, dass ich angefangen habe zu sprühen. Und die ist dann nach und nach in meine Bilder eingeflossen. Ja.
Ich habe gesehen, hier auf dem Skateboard sogar.
Genau, oder auf Schallplatte. Also was mir in die Finger kommt, wird bemalt.
Und woher nehmen Sie Ihre Inspiration?
Die meisten Dinge kommen einfach raus. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwo drin und ich lasse sie raus. Also bei den wenigsten arbeite ich irgendwie, dass ich skizziere und vorzeichne, sondern ich lasse einfach alles raus und es fließt dann. Und dann passiert's. Ich lasse einfach passieren.
Im Lied sein Wort.
Musikalisch begleitet wird die Vernissage von Clemens Blaschek und Janis. Einige Interessierte sind gekommen. Doch es sind auch Kunstlehrer mit ihren Schülern eingeladen, sich diese Ausstellung anzuschauen und so manches Interessante darauf zu entdecken.
Und kann sich auch anmelden außerhalb der Öffnungszeiten. Also ich sag mal nicht mit einer ganzen Klasse, sondern nur mit interessierten Schülern. Also das möchte ich dann auch nicht, dass Schulklasse hierher gescheucht wird, also nur Interessenten. Und ich denke, das ist schon eine Ausstellung, die auch junge Leute anspricht aufgrund der Maltechnik. Also das ist auch meines Erachtens ein bisschen Pop-Art. Und dann gibt es auch hier Elemente, also zum Beispiel bemalte Skateboards. Ich denke, dass es jungen Leuten gefallen wird.
Bis Anfang Juli ist die Ausstellung in der Galerie 21 in der Hageböcker Straße zu sehen. Geöffnet ist sie donnerstags und freitags von 12 bis 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.
Im folgenden Beitrag von den Kollegen von MV1 beschäftigen wir uns mit einer Schenkung an das Kunstmuseum Ahrenshoop. Ahrenshoop war zu DDR-Zeiten eine Künstlersiedlung mit allen Problemen, Nöten, Vorteilen. Man zog sich dorthin zurück und verwirklichte sich. Hans Braas war einer der Künstler, von dem jetzt 190 Werke dort zu sehen sind. Er war Geschäftsmann, er war Maler, er war Künstler und wurde dann auch Bürgermeister.
Eine außergewöhnliche Schenkung bringt einen fast vergessenen Künstler zurück ins öffentliche Bewusstsein. Rund 190 Werke von Hans Braas hat die Baumetall GmbH aus einem Nachlass erworben und dem Kunstmuseum Ahrenshoop übergeben. Braas galt nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin als Star der Avantgarde, zog sich jedoch bewusst nach Ahrenshoop zurück, wo er nicht nur als Künstler, sondern auch als Gründer der bunten Stube und sogar als Bürgermeister des Ortes wirkte. Trotz seiner Bedeutung war sein Werk bisher kaum in Museen vertreten. Die neue Ausstellung zeigt nun die ganze Bandbreite seines Schaffens, geprägt von den Umbrüchen und Konflikten des 20. Jahrhunderts, und macht deutlich, warum Hans Braas heute neu entdeckt werden muss.
Ja, er hat es deshalb verdient, weil er in seiner Zeit eine ganz, ganz aktuelle Position vertreten hat. Nicht nur ästhetisch, sondern auch bezogen auf den Zusammenhang von Kunst und gesellschaftlicher Entwicklung, der ja immer ganz wichtig ist. Es gibt Künstler, die sich davon abkehren. Er ist einer gewesen, der immer den Anspruch hatte, in seiner Kunst das zum Ausdruck zu bringen, was die Zeit bestimmt. Also vor allem die Konflikte auch, das Vorwärtsweisende, aber vor allem die Konflikte. Er hat gelebt in der Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, in der Zeit, in der der Nationalsozialismus den Zweiten Weltkrieg vorbereitet hat, dann in der unmittelbaren Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als hier die Flüchtlingsströme auch auf den Darß gekommen sind. Das waren alles ganz, ganz schwierige existenzielle Lebenssituationen, die er sowieso als Mensch meistern musste, die er aber auch künstlerisch gemeistert hat.
Laut Arietta hatte Braas ein durchaus gespaltenes Verhältnis zu Ahrenshoop, was zu mehreren Fluchtversuchen aus Ahrenshoop führte. Einerseits liebte er den Ort, hatte aber immer ein spannungsgeladenes Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Kuratorin Katrin Arietta zeigt in einem Raum Werke aus diesen verschiedenen Lebensphasen, von frühen Arbeiten der 1920er Jahre bis zu späten Zeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Bilder dokumentieren seine Ankunft aus dem avantgardistischen Berlin, seine intensive Auseinandersetzung mit dem Ort und auch seine wiederholten Versuche, Ahrenshoop zu verlassen. Stilistisch reicht das Spektrum vom kubistisch geprägten Experiment bis zur nüchternen, fast dokumentarischen Landschaftsstudie und später wieder zurück zu symbolischen Darstellungen. Spannend, wie der Künstler Hans Braas im Nationalsozialismus überlebte.
Er hat enorm gelitten unter dem Nationalsozialismus, weil er sich überhaupt nicht mit dieser Ideologie identifizieren konnte und hat versucht, diese Zeit durch Rückzug zu überleben. Er ist ja aus Ahrenshoop weggegangen, aus Ahrenshoop war der Nationalsozialismus präsent, das weiß man ja, und hat sich in Berlin in einer Missionseinrichtung versteckt, hat sich auch sehr stark der Religion zugewandt. Er stammte ja eigentlich aus einem evangelischen Elternhaus, ist zum Katholizismus übergetreten und wäre dort fast verhungert. Seine Lebensgefährtin Martha Wegscheider und ihr Sohn haben dann dafür gesorgt, dass er zurückgekehrt ist nach Ahrenshoop. Dort hat er in der bunten Stube eine ständige Andachtsmöglichkeit eingerichtet für die Menschen des Dorfes, die später vor allem auch Flüchtlinge sehr gut angenommen haben. Also am Ende des Krieges, kurz vor dem Ende und auch danach, hat auch Pastoren aus der Umgebung eingeladen, weil es damals in Ahrenshoop ja noch keine Kirche gab.
Einsal stellt großformatige Arbeiten aus, auch diese aus unterschiedlichen Schaffensphasen. Für die Kuratorin drückt sich in diesen Arbeiten mehr aus als biografisches. Hier wird es existenziell.
Das sind Werke, die zum großen Teil auch in Ahrenshoop entstanden sind, wo es aber nicht direkt um das Verhältnis zu Ahrenshoop geht, sondern das sind Werke, in denen es um die Selbstverständigung von Brass als Künstler geht und sehr stark um seine Hoffnung einer Verbesserung der Welt. Also es geht sehr viel um Gedanken an eine Weltrettung quasi. Er hat sich aus diesem Grund ja intensiv dem Katholizismus zugewandt und hegte tatsächlich die Hoffnung, dass es so etwas wie eine messianische Erscheinung geben wird in dieser schwierigen Zeit, die die Welt aus dem tiefen Tal herausführt. Vielleicht nicht unbedingt in Gestalt einer Person, aber in Gestalt einer geistigen Kraft, die er mit der Kunst verbunden hat.
Die Propaganda der frühen DDR zerlegte Brass satirisch bis sarkastisch. Diese Form der Zwangskollektivierung war für ihn keine erstrebenswerte Utopie. Am Ende seines Lebens die Rückbesinnung auf die 20er Jahre. Eine Rückkehr an die Wurzeln seines Schaffens. Diese Reise durch das künstlerische Leben von Hans Brass ist unbedingt empfehlenswert. Hans Brass, Transformationen. Noch bis zum 12. April im Kunstmuseum Ahrenshoop.
Das war sie dann schon, die Aprilausgabe von Deutschland Lokal. Im Mai sehen wir uns dann wieder.